Himmlischer Vater, wir bitten dich um ein Wort für unser Herz und um ein Herz für dein Wort. Amen. Leo Tolstoi hatte gedacht, er würde seiner Ehe gut tun, wenn er seiner jungen Verlobten seine Tagebücher zu lesen gab, wo er seine Liebesabenteuer festgehalten hatte. Er wollte vor Sonja keine Geheimnisse haben und sozusagen mit einem reinen Gewissen in die Ehe gehen. Stattdessen bereiteten Tolstois Bekenntnisse den Boden für eine Ehe, die durch das Band des Hasses zusammengehalten wurde und nicht durch das Band der Liebe. »Wenn er mich küsst, denke ich immer, ich bin nicht die erste Frau, die er geliebt hat«, schrieb Sonja in ihr eigenes Tagebuch. Manche seiner jugendlichen Eskapaden konnte sie ihrem Mann verzeihen, aber nicht seine Affäre mit Aschinja, einer Bäuerin, die weiterhin auf dem Gut der Tolstois arbeitete. »Eines Tages werde ich mich vor Eifersucht umbringen«, schrieb Sonja in ihr Tagebuch. Und später schrieb sie, »wenn ich ihn, Tolstoi, umbringen und einen neuen Menschen erschaffen könnte, der genauso wäre wie er, dann würde ich das sofort tun.« Ein weiterer Eintrag in ihrem Tagebuch stammt vom 14. Januar 1909. Sie schreibt, »er findet Geschmack an dieser Bauerndirne mit ihrem kräftigen weiblichen Körper und ihren sonnengebräunten Beinen. Sie zieht ihn jetzt noch genauso mächtig an wie in all den vergangenen Jahren.« Sonja schrieb jene Worte, als sie und Aschinja bereits ein runzliges altes Weib von mehr als 80 Jahren waren. Mehr als ein halbes Jahrhundert voller Eifersucht und Vergebungslosigkeit hatte sie blind gemacht und das Leben mit ihrem Ehemann wurde zu einer Hölle. Diese Gnadenlosigkeit, diese Hölle im Umgang miteinander, die finden wir zwischen Ehepartnern, die finden wir in Familien, die finden wir zwischen Völkern. Jeden Abend können wir sie in den Nachrichten studieren, Geschichten der Gnadenlosigkeit, die schlimme Folgen hatten und haben und in der Weltgeschichte schon immer hatten. In Irland sinnen Menschen immer noch auf Rache für Grausamkeiten, die Oliver Cromwell im 17. Jahrhundert begehen ließ. In Ruanda und Burundi gibt es Stammesfehden, an deren Ursprung sich schon lange niemand mehr erinnern kann, seit Generationen schon nicht mehr. In Serbien hat man immer noch Rachegedanken und handelt aufgrund von Ereignissen, die mehr als 600 Jahre zurückliegen, verbunden mit der Niederlage auf dem Amselfeld im 15. Jahrhundert. Der Erzbischof von Chicago, Kardinal Blaise Cuppage, hat am 7. März in einem Appell an das Gewissen die Situation, die wir immer wieder vorgeführt bekommen in den Nachrichtensendungen, erschreckend gut erfasst. Dort werden uns immer wieder Erfolge gegen vermeintliche oder tatsächliche Drogenkuriere auf dem Meer oder Erfolge im Krieg vorgeführt wie in Videospielen. Und er sagt dazu, dass ein echter Krieg mit echtem Tod und echtem Leid wie ein Videospiel behandelt wird, das ist widerlich. Und Journalisten sprechen inzwischen von der Gamification des Krieges. Der Krieg wird verspielt. Krieg und Zerstörung von angeblichen oder tatsächlichen Verbrechern werden in der Darstellung zum Videospiel und den betroffenen Menschen wird damit die Menschenwürde genommen. Gnadenlosigkeit ist der Hintergrund, auf dem sich das Leben von Familien, von Nationen, von Institutionen abspielt. Sie entspricht leider unserem menschlichen Wesen. Ein Reporter hatte mit zwei Wissenschaftlern zusammengesessen, die gerade aus der Glasquarantäne in der Nähe einer texanischen Stadt entlassen worden waren. Vier Männer, vier Frauen hatten sich für ein zweijähriges Experiment freiwillig zur Verfügung gestellt. Alle waren gestandene Wissenschaftler, alle hatten psychologische Tests hinter sich und waren umfassend vorbereitet und vorher genau informiert worden, welche Belastungen auf sie zukommen würden, wenn sie 2 Jahre lang von der Außenwelt abgeschnitten leben würden. Die Wissenschaftler berichteten, dass sich die Gruppe von 8 Bionauten innerhalb von wenigen Monaten in 2 Vierergruppen gespalten hatte. Und in den letzten Monaten dieses Experiments hatten sich die beiden Gruppen sogar geweigert, überhaupt noch miteinander zu reden. 8 Menschen lebten experimentell 2 Jahre lang in einem geschlossenen Raum, gut vorbereitet darauf und doch voneinander getrennt durch eine unsichtbare Wand aus Gnadenlosigkeit. Manch einer von uns erinnert sich vielleicht noch an den amerikanischen Staatsbürger Frank Reed, der im Libanon als Geisel festgehalten worden war. Und er verriet nach seiner Freilassung, dass er mit einem seiner Mitgefangenen nach einem geringfügigen Streit monatelang nicht mehr gesprochen hatte. Die meiste Zeit waren die beiden Geiseln aneinander gekettet gewesen. Gnadenlosigkeit ist die Ursache dafür, dass kleine Anlässe eine tiefe Kluft aufreißen zwischen Mutter und Tochter, Vater und Sohn, Bruder und Schwester, zwischen Wissenschaftlern, zwischen Gefangenen, zwischen Volksstämmen und Rassen, zwischen Menschen jeder Couleur. Wenn man nichts dagegen tut, wird die Kluft immer tiefer und die entstehenden Abgründe der Gnadenlosigkeit kann man nur noch durch eins überbrücken. Durch die schwankende Seilbrücke der Vergebung. Und die ist unbedingt zu unterscheiden von Versöhnung. Erlaubt mir 2 kleine Zwischengedanken. Vergebung ist nie notwendig, wenn es um Kleinigkeiten geht. Wo wir sagen würden, ach komm, Schwamm drüber, ist nicht so schlimm. Da muss man gar nichts vergeben. Wenn mir ein Glas umfällt und es zerbricht, brauche ich keine Vergebung, dann muss man das wegräumen und gegebenenfalls ersetzen, aber das ist auch schon alles. Vergebung ist dort notwendig, wo es verletzt hat, wo es schlimm geworden ist, wo es eben nicht einfach wieder gut ist. Und das Zweite: Vergebung ist unbedingt zu unterscheiden von Versöhnung. Denn Vergebung ist einseitig möglich. Versöhnung geht nur gegenseitig, wechselseitig, setzt voraus, dass die jeweils andere Seite wenigstens ein Verständnis mitbringt und man sich verständigen kann. So viel als kleiner Zwischengedanke. Ein Kollege hat mir erzählt von einem Streit, den er mit seiner Frau hatte. Und er erzählt, nach einem heftigen Wortgefecht zwischen meiner Frau und mir kam meine Frau einmal auf eine sehr scharfsinnige theologische Formulierung von Vergebung. Wir hatten gerade mehr oder weniger temperamentvoll über meine Fehler und Versäumnisse diskutiert, als sie plötzlich meinte: Ich finde es ziemlich erstaunlich, dass ich dir dein gemeines Verhalten überhaupt vergebe. Und der Kollege sagte, was ihn an dieser treffenden Bemerkung von seiner Frau so tief berührt hat, war ihre tiefe Einsicht in das Wesen von Vergebung. Denn Vergebung lässt sich nicht einfach versprühen wie einen wohlriechenden Duft. Ich finde es ziemlich erstaunlich, dass ich dir dein gemeines Verhalten überhaupt vergebe. Ja, Vergebung ist erstaunlich. Vergebung ist ein schmerzhafter und schwieriger Vorgang und noch lange nach der eigentlichen Vergebung schmerzt die Wunde. Vielleicht mein gemeines Verhalten im Gedächtnis weiter. Kurz gesagt, Vergebung ist ein unnatürlicher Vorgang. Und die Frau dieses Kollegen hat gegen ihre schreiende Ungerechtigkeit protestiert. Vergebung ist bei Kleinigkeiten nie nötig. Sie steht an, wenn es wirklich schmerzt. Und Vergebung ist etwas, das um meinetwillen nötig ist. Nicht um eine religiöse Pflicht zu erfüllen oder jemand anderen etwas Gutes zu tun. Nein, wenn ich aus dieser Verletzung herauskommen möchte und in einem längeren Prozess heil werden möchte, geht das nur über Vergebung. In einer Geschichte aus dem ersten Buch Mose werden ähnliche Empfindungen beschrieben. Als Kind hörte ich die Geschichten in der Sonntagsschule. Ich konnte das widersprüchliche Verhalten Josefs im Zusammenhang mit seinen Brüdern nicht verstehen. Erst war Josef sehr hart mit ihnen und warf sie ins Gefängnis. Im nächsten Moment schien er wieder Mitleid zu haben und verließ weinend den Raum. Er trickste seine Brüder aus, indem er einen silbernen Becher in ihrem Getreidesäcken versteckte und dann einen von ihnen beschuldigte, ihn gestohlen zu haben. Monate, vielleicht sogar Jahre lang zogen sich diese Intrigen hin, bis sich Josef schließlich seinen Brüdern zu erkennen gab. Wir erinnern uns vielleicht. Josef und seine Brüder. Jakob, der den Josef vorgezogen hatte. Ihn vorgezogen hatte, ihn mit den schönsten Kleidungsstücken ausgestattet hatte. Wir würden heute sagen, mit Designerklamotten, während seine Brüder von Bruder zu Bruder die alte Kleidung auftragen mussten. Oh, wenn er gerade von der Maniküre kam, durfte er auf dem Feld nachsehen, ob seine Brüder ordentlich arbeiteten. Der Vater legte den Boden für einen abgrundtiefen Hass zwischen den Brüdern und dem jüngsten Josef. Und dieser Hass eskalierte. Einer der Brüder konnte noch verhindern, dass die anderen ihn umbrachten, aber es gab eine typische, eine klassische Win-Win-Situation. Sie nahmen ihn gefangen, verkauften ihn nach Ägypten, so war der Bruder weg, sie hatten noch wirtschaftlichen Gewinn und für alle war es gut. Außer für den Vater, der um seinen Sohn trauerte, und für Josef, für den eine schlimme Odyssee begann. Er geriet in ägyptische Sklaverei, schaffte dort den Aufstieg, nur um sofort wieder einen noch tieferen Abstieg zu erleben. Er kam wegen Intrigen und Betrügereien, wegen verlogenen Vorhaltungen, er hätte die Frau seines Chefs verführen wollen. Und mit dem Vorwurf der Vergewaltigung, der versuchten Vergewaltigung, kam er ins Gefängnis. Dort im Gefängnis deutete er Träume so erfolgreich, dass auch der Pharao nach ihm schicken ließ. Und das war der Beginn einer steilen Karriere, die dazu führte, dass aus dem Sklaven, dem jüdischen Sklaven Josef, einer der erfolgreichsten Minister des Pharaos wurde. Und er in einer großen Hungersnot, die in den gesamten Regionen, in den Ländern des Umfeldes für große Nöte sorgte, die wirtschaftliche Situation so im Griff hatte, dass viele, viele Menschen überleben konnten. Und in diese Situation hinein kommen seine Brüder nach Ägypten, um Getreide zu holen, weil sie eben auch von der Hungersnot betroffen sind, und sie erkennen ihren Bruder nicht. Wie sollen sie auch erwarten, dass dieser hohe Herr, ägyptisch gekleidet, mächtig, ihr Bruder sein sollte, den sie versklavt hatten? Monatelang, vielleicht jahrelang, spielte Josef mit ihnen. Er ließ seine Brüder zu sich kommen, und dann allerdings versöhnte er sich auf dramatische Weise. Diese Geschichte sehe ich heute als eine realistische Beschreibung des unnatürlichen Aktes der Vergebung. Die Brüder, denen Josef endlich verzeihen konnte, waren ja genau die, die ihn gequält und Mordpläne ausgebrütet hatten. Obwohl er mittlerweile Karriere gemacht hatte, konnte er sich immer noch nicht dazu durchringen, seinen Brüder von ganzem Herzen zu vergeben. In dem ersten Buch Mose, in den Kapiteln 42 bis 45, kann man lesen und nachlesen, wie tief die Wunde immer noch war. Ich denke, es ist ganz schön erstaunlich, dass ich euch diese Gemeinheit vergebe, die ihr begangen habt. Und als die Gnade bei Josef schließlich zum Durchbruch kommt, hört man seinen Kummer im ganzen Palast. Was ist das für ein Gejammer? Ist der Minister des Königs krank? Nein, nein. Josef war sehr gesund und er wurde gesünder. Es war das Verhalten eines Mannes, der Vergebung erteilt. In der Schriftlesung hatten wir einen Teil davon gehört. Die Brüder waren unsicher. Er hatte ihn vergeben. Den Vater und die ganze Familie nach Ägypten geholt. Und dort lebten sie gut. Unter der Protektion, unter dem Schutz des mächtigen Ministers. Aber jetzt ist der Vater gestorben. Und wer ist das? Die Brüder sind total verunsichert. Hat ihr Bruder ihnen tatsächlich vergeben? Oder ist das nur, solange der Vater lebte? Galt die Vergebung nur zu Vaters Lebzeiten und kommt jetzt die Rache? Hinter jedem Akt der Vergebung steckt die Wunde des Verratenwordenseins. Und dieser Schmerz heilt nicht leicht. Vergebung ist ein unnatürlicher Akt. Es kann sein, dass sie immer wieder nötig ist, immer wieder neu ausgesprochen werden muss. Dutzende Male, hunderte Male, tausende Male. Allein schon an Vergebung zu denken, bereitet uns Schwierigkeiten. Selbst wenn wir einen Fehler begangen haben, möchten wir uns lieber die Sympathie der verletzten Partei zurückverdienen. Wir rutschen lieber auf den Knien, kriechen lieber zu Kreuze, machen lieber Bußübungen und schlachten ein Lamm. Dinge dieser Art werden in vielen Religionen von den Gläubigen sogar verlangt. Als Heinrich IV., Kaiser des Heiligen Römischen Reiches, deutscher Nation, sich im Jahr 1077 entschloss, um die Vergebung von Papst Gregor VII. Zu ersuchen, stand er 3 Tage lang vor der Residenz des Papstes in Canossa, barfuß im Schnee. Wahrscheinlich kehrte er mit einem Gefühl der Selbstzufriedenheit nach Hause zurück und trug die Erfrierungen, die er sich zugezogen hatte, als sichtbare Narben der Vergebung davon. Vergebung, die er sich verdienen wollte. Vergebung ist anstrengend und aufreibend. Um Vergebung bitten, wie auch selbst zu vergeben. Davon zu unterscheiden ist, wie gesagt, die Versöhnung. Vergeben kann ich allein, vor Gott. Versöhnung setzt den anderen oder die andere voraus und ihr Verständnis und Eingeständnis. Versöhnung geht nur gemeinsam. Und manchmal ist das nicht möglich, erst recht, wenn welcher Seite auch immer jedes Verständnis fehlt. Aber um meinetwillen ist Vergebung die einzige Möglichkeit, um aus einer schleichenden, aber nachhaltigen Vergiftung der eigenen Seele herauszukommen. Darum trägt Jesus uns auch auf, im Vater unser zu bitten: Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben denen, die an uns schuldig wurden. Vergebung ist und bleibt eine Herausforderung, denn sie ist nie billig zu haben. Sie ist nicht ohne Wahrheit zu haben, ohne Respekt und Würde des Opfers. Und doch ist sie der Schlüssel zum Verständnis des Wesens des christlichen Glaubens und zum Frieden in uns, in unserem Umfeld und in unserer Welt. Amen.